SRF 1 Buchzeichen.
Ein guter Sonntagnachmittag mit SRF 1 und mir, der Ricarda Trepp. In unserer Literatursendung da gehen wir heute auf Nord- und Südkorea. In einer Region, die regelmässig wegen Nordkorea und seinen Atomversuchen in Schlagzeilen kommt. Auch erst gerade wieder. Die Spannungen in der Region gibt es schon lange. Im Koreakrieg von 1950 bis 1953 da sind mehr als 4,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Vor dem Hintergrund hat der Berner Schriftsteller Daniel Ludwig einen ganz besonderen Korea-Roman geschrieben. Ein Buch über seinen Vater, der 1953 als Mitarbeiter in einer Friedensmission zu Korea war. Wir stellen Ihnen das Buch vor, reden mit dem Autor und gehen mit ihm auf Spurensuche durch die beiden Korea. Redaktion von dieser Stunde hat Annette König. Der Koreakrieg, der vor 66 Jahren losgegangen ist, der hat mehr als 4,5 Millionen Menschen das Leben gekostet. Ein furchtbarer Krieg war es. Zuerst hat Nordkorea mit Hilfe von China und Russland Südkorea angegriffen. Und dann hat Südkorea mit Hilfe der UNO unter der Führung der Amerikaner zurückgeschlagen. Am Ende ist es zu einem grässlichen Stellungskrieg gekommen, wo dann 1953 am 38. Breitengrad mit einem Waffenstillstandsabkommen beendet worden ist. Aber einen offiziellen Frieden, das gibt es bis heute nicht. Einzig das Waffenstillstandsabkommen, das sorgt für Stabilität in der Region. Und das Abkommen, das wird bis heute von einer neutralen Friedensmission überwacht. Der Berner Schriftsteller Daniel Ludwig, der hat jetzt über die Friedensmission einen Roman geschrieben. Hauptmann Schneewittchen heisst sein Buch. Die Annette König von der SRF Literaturredaktion. Um was geht es in dem Roman genau?
Also in dem Roman geht es um den Vater von Daniel Ludwig, um den Hauptmann Schneewittli. Seinen Namen hat er im Aktivdienst während dem Zweiten Weltkrieg bekommen, weil er sehr gut auf seine Soldaten geschaut hat. Aber das ist schon ein paar Jahre her und jetzt ist er 30, Single und abenteuerlustig und bewirbt sich darum beim Schweizer Militär als Mitarbeiter in einer Friedensmission der NNSC. Und im Bewerbungsgespräch zeigt er, dass er viel über die Friedensmission weiß.
Ich weiß, dass uns Südkorea, die Amerikaner und die UNO gebeten haben, als neutraler Staat in dieser Kommission mitzuwirken. Wir sollen den Westen, also die Amerikaner und die UNO, repräsentieren, aber neutral bleiben. Die anderen Neutralen würden die Kommunisten stellen. Ich habe gelesen, dass es die Tschechoslowaken und die Polen sein werden. Die Chinesen, Russen und Nordkoreaner wollten uns zuerst nicht, die Südkoreaner auch nicht. Die sollen einen Präsidenten haben, der, wie ich gelesen habe, den Norden am liebsten gleich wieder angreifen möchte. Wie auch umgekehrt übrigens. Beide Seiten haben hohe Verluste erlitten. Auch die Amerikaner sind froh. Sie hätten ja nur noch verteidigt die letzten zwei Jahre. Nun sind alle mit dem Waffenstillstand einverstanden. Unser Parlament hat sich mit all dem befasst und diese Mission abgesegnet.
Mit seinem Wissen punktet der Hauptmann Schneewittli und bekommt den Job. Kurz darauf aber reist er dann ins Militärcamp Panmunjom. Das ist gerade die Grenze zu Nordkorea in der entmilitarisierten Zone, wo die Waffenstillstandslinie durchgeht. Das Militärcamp ist ein einfacher Ort. Es besteht aus Holzbaracken und hat fast keine Infrastruktur.
Und was erwartet ihn dort?
Also er sieht zuerst mal rundum ein total zerstörtes Land. Er sieht arme Menschen und er wird mitten in den Kalten Krieg reingeworfen in den Militäralltag in Korea. Und im Militärcamp Panmunjom wird er aber erst einmal als Barchef ernannt. Er bekommt die Aufgabe, eine Bar aufzubauen, den Swiss Club, wo seine Leute wie den Heischnaps trinken können. Und seine Kollegen sind auf ihn eifersüchtig. Er habe wenigstens eine sinnvolle Arbeit. Sie würden sich nur langweilen. Und das spornt der Hauptmann Schneewittli an. Er sammelt Geld, reist nach Japan, kauft Gläser ein, Hocker, eine Theke und natürlich viel, viel Alkohol. Und seine Bar läuft dann und er bekommt eine neue Aufgabe. Er wird in den Süden versetzt, um im Landesinneren die Kampfjets der Amerikaner auf Waffen hin zu kontrollieren.
Und ist er zufrieden mit dem Job?
Ja, er hat wenigstens etwas zu tun und er findet das auch sinnvoll. Was ihm aber weniger gefällt, das ist das ständige Kehren zwischen den Friedensmissionsmitgliedern. Dort gibt es Schweden, die sind völlig arrogant, weil sie das Gefühl haben, alles besser zu wissen, weil sie einfach viel Erfahrung in diesem Gebiet schon hatten. Dann gibt es Osteuropäer, die nur spionieren wollen. Und die ständige Kässigkeit und Reibereien machen den Hauptmann Schneewittli einfach müde. Was ihn am meisten daran resignieren lässt, dass die Schweden ihn von oben ab behandelt. Für sie ist er als Schweizer per se ein Greenhorn, so ein naiver Alpenbewohner, der viel zu wenig hart ist im Verhandeln.
Und dann, Annett König, wird es wahrscheinlich nicht lang und es gibt einen Konflikt und die gehen aufeinander los.
Ja, es gibt einen Konflikt zwischen ihm und einem Schweden. Und zwar, wo er nach Nordkorea versetzt wird, als Postenchef, nach Hungnam. Und dass man sich noch gut vorstellen kann, es ist Weihnachten, es ist dunkel, bitter kalt, bei minus 30 Grad. Und die Mitglieder dort von dieser Friedensmission sind an einem Tiefpunkt angelangt, weil sie einfach nichts zu tun haben. Die Nordkoreaner lassen sie nicht die Sachen kontrollieren. Und sie müssen den ganzen Tag tot schlagen und dann spielen sie nur noch, saufen und rauchen. Und eben in diese Situation kommt jetzt der Hauptmann Schneewittli als neuer Postchef total motiviert. Und die Schweden geben ihm einen Empfang. Sie freut sich auf Weihnachtsgeschenke aus dem Süden. Aber als Geschenk hat der Hauptmann Schneewittli nur Matschi-Suppenwürfel mitgebracht. Und das tut ihm leid.
Jemand in unserem Land hat geschlampt oder falsch gerechnet, was weiß ich. Tut mir leid. Der schwedische Oberstleutnant glotzt den Hauptmann ungläubig an. Lacht dann laut heraus. Daraufhin richtet er sich in voller Größe auf, verschränkt seine Arme und poltert los. Wie muss ich das verstehen? Das einzige Repräsentationsgeschenk unserer Partnerdelegation ist Suppe und dazu ein Fertigprodukt aus einer Schweizer Manufaktur, die während des Zweiten Weltkrieges eifrig mit den Nazis kollaborierte und deren Produkte dazu dienten, die Bäuche der Wehrmachtssoldaten warm zu halten? Matschi? Ist das Ihr Ernst? Ihr seid schon ein komisches Völkchen, ihr Alpenbewohner. Ihr stellt euch netterweise zur Verfügung, um den Weltfrieden hier zu retten, habt aber keine Ahnung, wie man das macht und was sich gehört.
Aber der Hauptmann Schneewittli hat natürlich gerade eine Antwort parat. Er sagt, ihr Schwede, ihr seid ja auch nicht besser. Ihr habt dem Hitler ganz viel Stahl geliefert. Und daraufhin schliessen die beiden den Frieden. Also der Schweizer Hauptmann und der schwedische Oberstleutnant. Und die Schweden fangen ihn an zu respektieren. Und auch mit den Chinesen, die dort stationiert sind, kommt er gut zu Schlag. Und sogar der Kim Il-sung, der nordkoreanische Diktator, will ihn treffen, weil er mit ihm sich will über die schweizerische Waffenindustrie unterhalten. Und das alles gibt dem Hauptmann Schneewittli ganz viel Ansehen. Aber innerlich sieht das in ihm drin gleich ein bisschen anders aus, weil er ist resigniert. Es gibt eine Szene, die das ganz gut zeigt, wie ohnmächtig er sich fühlt. Und diese Szene spielt im Militärcamp Panmunjom, kurz bevor er als Postenchef nach Hungnam fliegt. Er spielt mit einer jungen Nordkoreanerin Ping-Pong und sie erzählt ihm dabei aus ihrem Leben. Und kurz darauf wird die junge Frau von den Amerikanern als Spionin entlarvt. Der Hauptmann Schneewittli ist schockiert. Er will vom amerikanischen Captain wissen, was mit ihr weiter passiert.
Wo ist sie jetzt? Der Captain blickt den Hauptmann ausdruckslos an, dreht sich um, schlendert kurz zu einem an einer Säule festgemachten Aschenbecher und drückt seine Zigarette aus. Er schreitet ostentativ langsam zurück, bleibt dicht vor dem Hauptmann stehen, blickt jedoch an ihm vorbei durch ein großes Fenster auf das Flugfeld. Eine dunkelgrün gestrichene DC-4 Skymaster landet mit quietschenden Reifen. Fragen Sie nicht weiter, Hauptmann. So ist das hier. Welcome to Korea. Wünsche trotzdem guten Flug und frohes Wirken im Norden bei den Roten. Und grüßen Sie mir, wenn Sie nach Hause kommen, das kleine Land.
Ja, das klingt gerade so, wie wenn der Daniel Ludwig mit dieser Szene die Friedensmission kritisch hinterfragen will. Stimmt das auch?
Ich denke, das kritische Hinterfragen gehört dazu, wenn man sich mit historischen Fakten auseinandersetzt. Der Daniel Ludwig will aufzeigen, was die Möglichkeiten und die Grenzen von dieser Mission damals sind. Sie hat einerseits militärische Präsenz markiert, sie hat eine Beobachterfunktion gehabt, sie hat Kontrollgänge gemacht und geschaut, dass das Waffenstillstandsabkommen eingehalten wird. Aber was Daniel Ludwig noch mehr interessiert, das ist eigentlich das, was sein Vater dort als Friedensbeobachter alles erlebt. Und darum ist sein Roman mehr als Doku-Fiction zu lesen. Ein dokumentarischer Roman, der mit Fakten aufzeigt, wie es hätte sein können.
Und für das ist Daniel Ludwig auf Nord- und Südkorea gegangen selber. Im Verlauf dieser Sendung von dem Buchzeichen auf SRF 1 am Sonntagnachmittag reden wir mit ihm über die Reise und was sein Papa so für ein Mensch war.
Er ist Schauspieler und Regisseur und er hat jeden ersten Mittwoch im Monat hier auf SRF 1 die Satire-Sendung «Pet». Aber der Daniel Ludwig, er ist dazu auch Autor. Sein Buch «Hauptmann Schneewittchen», das haben wir Ihnen vorher gerade vorgestellt. Es handelt von seinem Papa, der 1953 als Friedensbeobachter zu Korea war. Unsere Literaturredaktorin Annette König hat mit dem Daniel Ludwig geredet und ihn als erstes gerade gefragt, warum ihn die Zeit von seinem Vater zu Korea so interessiert hat.
Was mich interessiert hat, ist, mein Vater hat eine einzige grosse Reise gemacht, und das ist die auf Korea. Und als Bub in der Familie hat man kein Fernseher gehabt, kein Auto, aber jeden Samstagabend von einem riesigen Diapositiv-Projektionsapparat, der glühend heiß ist, wurde, haben wir Bilder aus Japan und aus Korea schauen. Also, er war ja auch ein paar Mal in Japan gewesen, während dem Aufenthalt. Und die Dias, das war unser Unterhaltungsprogramm, das wir riesig waren. Und das hat sich sehr eingeprägt. Und ich einfach 30 Jahre nach seinem Tod ist das alles wieder ein bisschen ob sich. Und weil ich selber im Gegensatz zu ihm ein ganz anderes Leben führe, sehr, sehr viel gereist bin und gerne noch immer durchreisen, habe ich einfach mich auf seine Reise gestürzt. Habe probiert, mir vorzustellen, wie das für einen Nachkriegsschweizer war, einen jungen Mann, der einen Job hat, der Geld verdient, der allein irgendwo lebt in Bern im Haus. Und plötzlich meldet er sich als junger Offizier für die Mission.
Was war denn Ihrer Meinung nach der Grund gewesen, wieso er dort hat wieder hingehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Er war vorher, glaube ich, überhaupt nicht im Ausland gewesen. Vielleicht, glaube ich, mit dem Töffli mal über die Grenze. Er war ein Weltscher gewesen. In Vevey hat er gelebt und er ist, glaube ich, mit einem Töffli oder so, ist er mal ins Rhonental. Das war aber alles gewesen. Und nachher auch nie mehr. Ich glaube, so wie jeder junge Mann, er hat auch die Abenteuer gesucht. Und mein Vater war überhaupt kein Militärgering, im Gegenteil. All seine Kollegen, die auch Offiziere waren, die ich später getroffen habe im Recherchieren vor ein paar Jahren, alte Männer, die haben alle unisono das Gleiche gesagt. Er war ein völlig unmilitärischer Mensch.
Was hat er denn über den Einsatz überhaupt erzählt?
Es gibt etwa 3-4 Anekdoten, die klar bestätigt sind, die ich beim Recherchieren auch bestätigt gesehen habe. Aus einer anderen Perspektive. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die er immer wieder wiederholt hat, wie er sich geschämt hat an Weihnachten 1953. Irgendwo in einem kleinen Hafenkaff in Nordkorea, in der Stadt Hungnam, zusammen mit 4 anderen Schweizern, umringt von neutralen Schweden, Tschechoslowaken, Polen, Chinesen, Nordkoreaner. Und man hat Geschenke austauscht. Und sie haben von der schwedischen Delegation goldige Manschettenknöpfe bekommen mit den 3 Kronen drauf vom Königshaus von Schweden. 3 Kronen, ja. Sie haben von den Chinesen äußerst wertvolle Briefmarkensammlungen bekommen. Sie haben von den Polen, glaube ich, Porzellan bekommen. Einfach wirklich schöne, repräsentative, teure Geschenke. Und das Einzige, was sie zur Verfügung hatten, was das Militärdepartement geschickt hat, zum Schenken den anderen Delegationen, das war ein Karton voll Matschisuppe-Beutel.
Das beschreiben Sie ja in Ihrem Buch, wie denn die Schweden komplett beleidigt sind über das Geschenk, der Schweizer Delegation komplette Adiplomatie vorwerfen und sagen, die haben keine Ahnung.
Das Interessante ist, dass mein Vater ist in Kaltkrieg geworfen worden dort in Korea. Und zwar in Brennpunkte hinein, wo 2 gesellschaftliche Strömungen sich einander bekämpft haben, wo eine hohe Spannung herrscht zwischen West und Ost, zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und da ist eigentlich der Find klar gewesen, der Böfei, wie man so im Militär sagt, der Bösfind, oder? Dass sie die einen machen, das sind Kommunisten. Die wollen uns erobern, die wollen uns unterjochen. Aber das Interessante ist, die grössten Spannungen, die die Schweizer hatten, das war nicht mit den Polen, den Tschechoslowaken, den Nordkoreanern, den Chinesen gewesen, das war mit den Schweden gewesen, mit denen haben sie viel Lampen gehabt. Weil die Schweizer waren am Anfang sehr unbedarft gewesen und die Schweden sehr erfahren. In solchen Einsätzen. Die waren vorher mit der UNO schon zu Palästina und Pakistan, während dem pakistanisch-indischen Krieg. Und die haben alle perfekt Englisch können. Die waren geschult gewesen. Und die waren vorbereitet gewesen. Übrigens Polen auch, Tschechoslowaken auch. Gut, die sind noch politisch dazu geschult worden.
Die Schweizer eben nicht.
Die Schweizer aber überhaupt nicht. Die haben einen 8-tägigen Einführungskurs gehabt. Da ist es einfach darum gegangen, Syphilis-Prophylaxe. Das war wichtig. Impfungen. Ein paar koreanische Schriftzeichen. That's it.
Wie ist denn Ihr Vater mit dem Bild von sich umgegangen, das die Schweden hatten?
Mein Vater ist ein sehr nachgiebiger, verständnisvoller, sehr toleranter oder akzeptanter Mensch gewesen, der sehr liberal war, der hat leben und leben lassen. Er hat uns immer wieder gesagt, das Wichtigste ist, im Umgang mit Menschen ist der Respekt und können sich in die Person hineinversetzen. Es kann sein, dass ihm vielleicht ab und zu die nötige Härte und die nötige Überzeugung und auch die nötige Arroganz gefehlt hat, um den Chinesen, den Nordkoreanern und den Polen und den Tschechoslowaken zu zeigen, wo Gott hockt.
Dass Ihr Vater kein arroganter Mensch ist, das spürt man im Buch. Was man aber auch spürt, ist, dass er immer mehr resigniert und vor allem, weil in Nordkorea es überhaupt nichts zu kontrollieren gibt. Seine Leute haben nichts anderes den ganzen Tag zu tun, als zu spielen und zu saufen. Und Ihr Vater hat dann sogar den Abflug aus dem Grund verpasst, oder?
Ja, also in den Protokollen, in den Tagebüchern steht, mein Vater hat am 22. Januar 1954 nicht können abfliegen. Hauptmann Ludwig war nicht gut. Und ich dachte, was hat er recht gehabt? Ist er wieder krank gewesen? Und dann habe ich einen der Veteranen getroffen. Er hat gesagt, ja, das ist, da hat er es ein bisschen weggespielt. Und der andere, der mein Vater wahrscheinlich nicht besonders gerne hatte, der hat gesagt, dein Vater war so besoffen gewesen, dass er nicht fliegen konnte. Und ich tendiere eher auf seine Aussage, das kann gut sein. Also, sie haben alle bechert, dass es das ist. Das haben wir auch heutige Offiziere, die dort bestätigen, dass das noch sehr lange sehr viel getrunken worden ist. Also, ich finde das auch nicht weiter schlimm. Wir haben ja gesoffen, als wir jung waren.
Wie hat denn Ihr Vater den Einsatz überhaupt beurteilt, wenn die Delegationsmitglieder im Grunde genommen gar nicht wirklich etwas haben können überwachen?
Da habe ich nie etwas Konkretes gehört von ihm. Ich weiss nicht, wie er wirklich schlussendlich zu dem gestanden ist. Ich weiss, dass er die nächsten Jahre nicht zu dieser Korea-Veteranen-Vereinigung gezählt hat und auch nicht an die Empfänge ist. Das kann gut sein, dass für ihn die Zeit ein Trauma war. Dass er dort über seine Grenzen rausgekommen ist. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, er hat dort auch viel, auf Bandage gesagt, viel Mist erlebt. Er hat sich vielleicht auch geschämt über gewisse Sachen. Er hat auch gewisse Leute wahrscheinlich nicht wieder gesehen. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Er hat immer mit viel Begeisterung von der Kultur geredet, von Korea. Er hat Fotos gemacht, wunderbare Diapositive, mit Farben, die man heute noch digital nicht herüberkommt. Also grandiose Fotos von den Menschen dort, in Nord- und in Südkorea. Und ich glaube, das ist das, was wirklich interessiert. Nicht der ganze militärische Scheiß, der passiert ist.
Heute in der SRF 1 Literatursendung «Buchzeichen» da haben wir Ihnen den Roman von Daniel Ludwig, Hauptmann Schneewittchen, vorgestellt. Und wir haben erfahren, dass sein Papa als Mitarbeiter von der Friedensmission in Nordkorea stationiert war. In der Hafenstadt Hungnam. Warum der Ort der Daniel Ludwig so fasziniert hat, dass er vor 3 Jahren hingereist ist, das hat Annette König mit ihm besprochen und mit ihm über die Koreareise geredet.
Hungnam. Das ist Daniel Ludwig sein verheißener Ort.
Das ist so mein Chichen Itza oder mein Machu Picchu oder mein Taj Mahal, wo ich einfach gehen wollte. Weil mein Vater hat 6 Wochen während einem eisigen Winter den ganzen Tag hat Canasta gespielt und Romeo und Bridge. Und ich aus dieser Zeit auch relativ viel Archivmaterial gefunden habe.
Unter anderem auch ein Foto von seinem Vater, der aus seinem Zimmer aus auf eine Düngerfabrik schaut, die im Koreakrieg als Munitionslager gebraucht wurde. Und nach dieser Fabrik hat dann Daniel Ludwig im Netz recherchiert und ist zufällig auf einen Aviatikreis gestossen, wo die Düngerfabrik auf dem Programm hatte. Sein Entschluss war nachher sofort klar, ich muss dort hingehen. Und zu diesen Reiseplänen ist auch noch gerade die Einladung vom Schweizer Oberst Neukomm aus dem Militärcamp Panmunjom in Südkorea
gekommen. Um in einem Mercedes, in einem schwarzen, mit der Fahne von der NNSC und einem Driver, durch all die Checkpoints und an salutierenden amerikanischen GIs vorbeifahren, durch die Befestigungen, durch ins Allerheiligste, in die Baracken, wo mitten auf der Grenze ist. Und dort in der Baracke hat es einen Tisch. Und durch diesen Tisch durch geht das Mikrofonkabel. Und this is the border. Das ist die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, zwischen Kapitalismus und Kommunismus.
Heute sind bei dieser Grenze immer noch 5 Schweizer Offiziere von der NNSC stationiert. Der Militäralltag dort zu sehen, das war für Daniel Ludwig eindrücklich. Was ihn aber auf seiner Reise am meisten beeindruckt hat, das ist der extreme Unterschied zwischen den beiden Ländern. Nordkorea sei im Vergleich zu Südkorea eine andere Galaxie. Schon auf dem Flug nach Pyongyang habe er das miterleben können.
Das Lustige ist, wenn man Grenzen überfliegt, kommt Musik. Und im Flieger drin kommt der Marsch und die Nationalhymne. Also das ist grandios.
Und mit dem Führerkult ist es dann in Pyongyang gerade weitergegangen. Und zwar zu der Doppelstatue aus Bronze vom früheren Staatschef Kim Il-sung und seinem Sohn Kim Jong-il, dem Vater vom heutigen Staatschef Kim Jong-un. Für 3 Euro musste Daniel Ludwig einen Blumenstrauß kaufen, sich in Reihe und Glied aufstellen und dann den Blumenstrauß vor der Bronzestatue ablegen und dazu einen Bückling machen.
Das haben alle gemacht von uns. Kein einziger hat sich geweigert. Es wäre wahrscheinlich geschickt worden. Zurück auf Peking mit dem nächsten Flug. Keine Ahnung. Und darum habe ich auch gemerkt, wozu man eigentlich bereit ist, Sachen zu machen, die ihm zuwider sind und die widersinnig sind. Also, ich soll Blumen vor einem Diktator, einem stalinistischen, der für Massenerschießungen und für Säuberungen und für Unterdrückung besorgt ist, während Dutzende von Jahren, soll ich mich verbeugen? Geht's eigentlich noch? Das mache ich nicht.
Aber ihr habt es dann gleich
gemacht? Ja, weil wir es gemacht haben. Ich habe die Blumen hergetan, bin zurück und habe so eine Verbeugung gemacht wie ein Schauspieler nach einer Vorstellung, die sehr, sehr schlecht war.
Nach Pyongyang ist es dann weitergegangen, endlich nach Hungnam. Aber das Wetter hat gekippt.
Und jetzt geheiss, there is no flight today because of Typhoon. Es ist ein Ausläufer von einem Typhoon über Japan. Hat uns den Flug auf Hungnam verunmöglicht. Wir erst am nächsten Tag können gehen. Und dort auch nur ganz kurz bleiben und wieder zurück mit der Düngerfabrik nicht können besuchen.
Der Daniel Ludwig hat alles probiert. Wie die Düngerfabrik wäre nur 3 Kilometer zu Fuß von seinem Strandhotel weg gewesen.
Ich habe ihn probiert zu bestechen. Ich habe ihn bitti-bätti gemacht. Ich habe ihn erzählt von meinem Vater. Ich habe wirklich meinen ganzen Charme aufgebracht mit den nordkoreanischen Begleitern, die wir hatten. «Can you send me with a taxi to the Liberation Park, please?» «Ihr könnt mir 4 Soldaten mitschicken mit Kalaschnikow. Ich mache gar nichts. Ich will nur ein paar Fotos machen. Nichts, keine Chance.»
Dafür hat aber Daniel Ludwig bei seinem Strandhotel Zeit zum Föteln gehabt. Und eines von diesen Bildern ist das Cover von seinem Buch «Hauptmann Schneewittchen» wurde.
Der Sand, den man sieht, ist nordkoreanischer Sand und das Wasser ist von der Japansee und der Hauptmannhut, der ist nicht von meinem Vater. Den habe ich ein paar Tage vor der Abreise nach Korea gekauft in einem Militär-Shop in der Nähe vom Bahnhof Zürich.
Wir sind mit dem Berner Autoren Daniel Ludwig auf den Spuren von seinem Papa durch die beiden Korea gereist. Und wir haben über den Roman «Ganzen Haufen» erfahren, wo er darauf aber geschrieben hat. «Hauptmann Schneewittchen» heisst das Buch. Daniel König von der SRF Literaturredaktion, merkt man eigentlich jetzt ein Buch an, dass der Daniel Ludwig selber auch in Korea war?
Gut, es gibt natürlich keinen Vergleichsmoment. Aber was ich sehr eine Stärke von diesem Buch finde, wie der Daniel Ludwig den Militäralltag beschreibt. Und man merkt, dass er das mit eigenen Augen gesehen hat. Was ich aber auch eine ganz besondere Leistung von diesem Buch finde, ist, wie er in der Figur von seinem Vater den Kalten Krieg spiegelt. Der Unterschied zwischen dem kommunistischen Nordkorea und dem westlich orientierten Südkorea.
Das macht einem sehr lustig. Wie ist es denn zum Lesen, das Buch?
Also am Anfang ist es ein bisschen langfädig und auch ein bisschen lehrmeisterlich. Wie der Daniel Ludwig stellt seinem Vater einen Major zur Seite, der ihm erklärt, wie die Welt funktioniert. Aber als er dann endlich in der Luft ist und von Bern nach Panmunjom reist, also die 13'000 Kilometer in alten Militärmaschinen hinter sich bringt, dann wird es so richtig spannend und immer spannender.
Jetzt ist das ja ein dokumentarischer Roman. Ist da drin denn alles wahr?
Also es ist ganz, ganz vieles wahr. Es gibt ganz viele Anekdoten, die der Vater von Daniel Ludig auch Daniel Ludig erzählt hat. Aber natürlich dichtet er auch Sachen dazu. Also beispielsweise die Ping-Pong-Spielerin im Militärcamp Pannonium, die hat es wirklich gegeben. Es gibt auch ein Foto von ihr. Aber dass sie eine kommunistische Spionin war, das hat Daniel Ludwig erfunden.
Ein spannendes Spiel mit den Fakten also. Hauptmann Schneewittchen von Daniel Ludwig, das ist im Lockwort Verlag erschienen. Und Sie können ihn kennenlernen und das Buchzeichen, wenn Sie jetzt nicht alles mitgehört haben, gerne nochmal hören, srf1.ch mit Mützen auf an der Grenze durch Nord- und Südkorea. Spannendes Foto, das wir aufgeschaltet haben, srf1.ch vom Autor Daniel Ludwig. Nächsten Sonntag in unserer Literatursendung im Buchzeichen, da stellen wir Ihnen auf SRF 1 den neuen Roman von Peter Stamm vor, der dann in ein paar Tagen im Buchladen ist. Der heisst «Weit über das Land» und er handelt von einem Mann, der einfach aus seinem Leben verschwindet, wo Familie, Job und alles zurücklässt. Und er zeigt, was bei denen passiert, die zurückbleiben. Wie er seine Frau zum Beispiel lang deckt, weil sie sich unter anderem für ihn schämt. Eine ganz spannende Geschichte. Gut erzählt, das hat mir meine Kollegin von der SRF Literaturredaktion, Susanne Sturzenegger, schon mal erzählt.